Einsatz.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19 Uhr mit Patrick Buchmüller. Guten Abend. Die Abrissarbeiten an der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg sollen im Laufe des Abends beginnen. Ursprünglich sollten die Arbeiten schon am Mittag losgehen. Laut Autobahn GmbH musste die Brücke aber nochmal abgestützt werden. Von der Baustelle berichtet Juliane Kowalik, RBB 24.
Der sogenannte Knabberer, ein großer Bagger mit hydraulischer Betonzange, soll auch anfangen, die Zufahrtsrampe zur eigentlichen Ringbahnbrücke Stück für Stück abzubauen. Er meißelt und reißt dafür Betonteile aus der Brücke und legt sie dann auf das Fallbett, die großen Sandhaufen unter der Brücke. Dort werden sie zerkleinert und abtransportiert. Am 25. April soll alles fertig sein, 3 Tage später die Ringbahn wieder fahren.
CDU-Chef Merz soll voraussichtlich am 6. Mai zum Bundeskanzler gewählt werden. Laut übereinstimmenden Medienberichten sind die Vorbereitungen dafür in vollem Gange. Der Berliner Tagesspiegel berichtet, dass für den Tag davor Sitzungen der Bundestagsfraktionen geplant sind. Voraussetzung ist aber, dass die SPD-Mitglieder in einer Online-Befragung für den Koalitionsvertrag stimmen. Bei der CDU ist dafür Ende April ein kleiner Parteitag geplant. Die CSU-Gremien haben gestern schon zugestimmt. In Brandenburg sind im vergangenen Jahr deutlich mehr politisch motivierte Straftaten registriert worden. Dem Innenministerium in Potsdam zufolge wurden rund 6.800 Fälle erfasst, ein Plus von fast 70% gegenüber 2023. Über die Hälfte davon fallen in den Bereich Rechtsextremismus. Dabei handelt es sich meistens um Propagandadelikte. Aber auch im Bereich des Linksextremismus gab es einen starken Anstieg. Der US-Sondergesandte für Russland, Witkoff, ist in St. Petersburg gelandet. Dort will er sich mit dem russischen Präsidenten Putin treffen. Für das ARD-Studio Moskau, Jürgen Buch.
Kreml-Sprecher Peskow hat mitgeteilt, dass Putin und Witkoff über die Ukraine sprechen wollen. Es handle sich um einen Meinungsaustausch und die Fortsetzung der diplomatischen Arbeit zwischen den USA und Russland. Witkoff war zuletzt immer wieder dadurch aufgefallen, dass er Falschaussagen der russischen Führung hinsichtlich der Ukraine öffentlich wiederholt hat.
Auf Mallorca und den anderen Baleareninseln sollen keine zusätzlichen Ferienwohnungen mehr entstehen. Dazu hat die Regionalregierung der spanischen Inselgruppe eine neue Verordnung angekündigt. So soll die Zahl der Ferienwohnungen auf dem jetzigen Stand eingefroren werden. Mehr darf es dann nicht mehr geben. Die Zahl hatte sich in den vergangenen 10 Jahren verdoppelt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Aktuell sind es in Berlin-Buch 14 und in Perleberg 17 Grad. Nachts wird es dann wechselnd bis stark bewölkt und meist trocken bei minimal 10 bis 7 Grad. Morgen zunehmend freundlicher mit Sonne bei 17 bis 20 Grad. Am Sonntag nach Sonne mehr Wolken, aber auch Schauer oder Gewitter bis 24 Grad. Die Zeit 19.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Heute hat sich in Brüssel erneut die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe getroffen. Deutschland und rund 40 weitere Staaten haben der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland langfristige Unterstützung zugesagt. Aus Brüssel berichtet unsere Korrespondentin Helga Schmidt.
Boris Pistorius war zufrieden am Ende der Beratungen der Ukraine-Unterstützergruppe. Pistorius hat sie zum ersten Mal geleitet, zusammen mit dem britischen Verteidigungsminister John Healey.
John, I think we did a good job this morning.
Insgesamt sind Zusagen für Waffenhilfen in Höhe von 21 Milliarden Euro zusammengekommen. Der britische Verteidigungsminister spricht von einer Rekordsumme.
A record boost in military funding for Ukraine. And we're also surging that support to the frontline fight.
Beide Pistorius und sein britischer Amtskollege betonen, dass die Militärhilfe für die Ukraine fortgesetzt wird, auch wenn nicht klar ist, welchen Beitrag die Amerikaner künftig leisten werden. Pistorius sprach das offen an in Brüssel. Nach seiner Einschätzung lässt sich im Moment einfach nicht voraussagen, ob der amerikanische Präsident Trump der Ukraine weiterhilft mit Waffen oder nicht. Sein Verteidigungsminister Hexas jedenfalls fehlte in Brüssel. Er ließ sich zuschalten. Unklar ist nach wie vor, ob es europäische Truppen zur Absicherung einer möglichen Waffenruhe in der Ukraine gibt. Eine verfrühte Debatte, findet Pistorius, der darauf hinweist, dass Russland immer noch Raketen gegen zivile Einrichtungen in der Ukraine richtet.
Ich halte es für klüger, nicht jeden Tag darüber zu sprechen, was wer wann machen könnte, unter welchen Umständen. Ich glaube, das hilft niemandem. Entscheidend ist, dass wir handlungsfähig sind, in dem Augenblick, in dem wir handlungsfähig sein müssen.
Pistorius, der im Moment geschäftsführender Verteidigungsminister ist, nahm auch zu Berichten aus einem internen Bundeswehrpapier Stellung, in dem es um Probleme mit deutschen Waffen in der Ukraine ging.
Diese Berichte habe ich mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, weil wir in regelmäßigem Austausch sind mit unseren ukrainischen Partnern und Meldungen wie diese oder Beschwerde über unser Material sind mir nicht bekannt geworden.
Wenige Stunden danach meldete sich der ukrainische Botschafter in Deutschland zu Wort, Alexei Makeyev. Die deutschen Waffen, sagte er, gehören zu den besten, die wir haben, so wörtlich, sie hätten sich im Einsatz sehr gut bewährt.
Soweit der Bericht unserer Korrespondentin Helga Schmidt aus Brüssel vom Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe. In Berlin sind am Nachmittag laut Polizei etwa 200 Menschen mit dem Rad von der SPD-Parteizentrale zur CDU-Parteizentrale gefahren. Es war eine Fahrraddemonstration von Fridays for Future für mehr Klimaschutz. Auch an anderen Orten in Deutschland wurde protestiert. Man ist unzufrieden mit dem, was Union und SPD zur Klimapolitik in den Koalitionsvertrag geschrieben haben. Unser Hauptstadtkorrespondent Jan Zimmermann hat nachgeschaut, was in dem Vertrag steht und ob die Kritik berechtigt ist.
16 Mal findet sich Klimaschutz im Koalitionsvertrag von Union und SPD. Zum Vergleich, im Vertrag der Ampelkoalition 2021 war Klimaschutz 51 Mal zu lesen. Gewiss sagt das erst einmal nichts darüber aus, wie gut oder schlecht die Klimapolitik der nächsten Bundesregierung wird. Wie die Vorgängerkoalitionen hält auch Schwarz-Rot an den Klimaschutzzielen fest. Bis 2045 soll Deutschland klimaneutral sein. Auch der Ausbau der erneuerbaren Energien soll weitergehen, sagt die klimapolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Nina Scheer.
Heute schon sind die erneuerbaren Energien die günstigste Form, Energie zu gewinnen. Und deswegen ist es auch sozial geboten, diesen Umstieg auf erneuerbare Energien hinzubekommen.
Im Verkehrsbereich, dort wo nach wie vor viel CO2 ausgestoßen wird, setzen CDU, CSU und SPD auf die E-Mobilität, um Klimaschutz voranzutreiben. Doch das war es dann mit den guten Nachrichten, findet Martin Kaiser von Greenpeace.
Dass der Koalitionsvertrag von Union und SPD dem Klimaschutz keine Priorität mehr einräumt, ist ein großes Versagen.
Von einem Versagen oder Rückschritt sprechen viele Klimaschutzverbände und Umweltschutzorganisationen. Vor allem folgende Kritikpunkte sind immer wieder zu hören. Union und SPD würden weiter zu stark an fossilen Energieträgern wie Gas und Kohle hängen. Das sei zum Beispiel daran zu erkennen, dass viel Geld in neue Gaskraftwerke fließen soll. Vom Ziel der Ampelkoalition, 2030 aus der Kohle auszusteigen, ist im neuen Koalitionsvertrag nichts mehr zu lesen. Stattdessen soll der Ausstieg 8 Jahre später kommen. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Tilman Kuban, der für die Union am schwarz-roten Klimaplan gearbeitet hat, verteidigt diese Entscheidung.
Die letzte Bundesregierung hat sich dazu entschieden, nicht als erstes die Kohlekraftwerke, sondern als erstes die Atomkraftwerke vom Netz zu nehmen. Aber dann ist auch die folgerichtige Notwendigkeit, dass man eben auch die Kohlekraftwerke erst einmal mindestens in der Reserve oder aber vielleicht sogar am Netz braucht, um die Versorgungssicherheit in Deutschland herzustellen.
Was Umweltschützer wie Martin Kaiser von Greenpeace besonders ärgert, Union und SPD wollen in Deutschland Gas fördern.
Und dass Deutschland dann noch in der Nähe eines UNESCO-Weltnaturerbes, nämlich der Nordsee, in Borkum, in einem Tourismusgebiet, selber jetzt Gasbohrungen zulassen wollen und Gas fördern wollen, ist wirklich ein absolutes Paradoxon und überhaupt nicht nachvollziehbar.
Einer der Hauptkritikpunkte am Koalitionsvertrag, das sogenannte Heizungsgesetz, soll abgeschafft und durch neue Regeln ersetzt werden. Nach dem Streit um das Gesetz in der Ampel würden erneut Handwerker und Verbraucher verunsichert und die Klimaziele gefährdet, klagen Klimaschützer. CDU-Politiker Tilman Kuban sieht das anders.
Wir sorgen dafür, dass es für die Menschen endlich wieder ein bisschen mehr Freiheit gibt und nicht diese Bevormundungspolitik, und das halte ich auch für vollkommen richtig.
Er will das bisherige Gesetz aufweichen und Vorgaben, wie klimafreundlich eine neue Heizung sein muss, lockern. Fazit: Schwarz-Rot und Umweltschützer liegen bei vielen Themen über Kreuz. Vielleicht einer der Gründe, warum Klimaschutz 16 Mal und nicht mehr im Koalitionsvertrag zu lesen ist.
Soweit Jan Zimmermann aus dem Hauptstadtstudio. Die Finanzminister der EU erlebten während ihres Treffens in Warschau ein Wechselbad der Gefühle. Am Ende war es etwas entspannter als zu Beginn. Und unser Korrespondent Jakob Meyer registrierte ein Aufatmen nach dieser beispiellos turbulenten Woche.
Der Gastgeber, Polens Ressortchef Andrzej Domański, begrüßt, dass die US-Regierung eine befristete Pause im Zollstreit angekündigt hat. Er spricht von einem ersten Schritt in die richtige Richtung. Auch Bundesfinanzminister Jörg Kukies erkennt Bewegung in Washington. Er sieht klare Signale, dass man in den USA die negative Reaktion der Märkte verstehe und an einer Einigung interessiert sei.
Aber dass es immerhin mal erste Signale gibt, dass man sich auch vorstellen kann als Ergebnis, mit den Zöllen runterzugehen, statt höher zu gehen, ist ja schon mal etwas Positives.
Kukies unterstützt wie andere Minister die Antwort aus Brüssel. Die EU-Kommission hat ihrerseits ein erstes Paket von Gegenmaßnahmen für 90 Tage ausgesetzt und signalisiert Verhandlungsbereitschaft. Übermorgen fliegt Handelskommissar Maro Šefčovič wieder zu Gesprächen nach Washington. Dabei schließt die Kommission Gegenmaßnahmen weiter nicht aus. Europas Finanzmärkte sind trotz allem stabil, betont die Präsidentin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde. Wir beobachten alle Börsenentwicklungen sorgfältig. Es hat zuletzt Schwankungen gegeben, aber in Europa und vor allem im Euroraum haben wir beobachtet, dass die Börseninfrastrukturen und der Anleihenmarkt ordnungsgemäß funktionieren. Nach Angaben von EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis treffen die negativen Auswirkungen des Zollstreits vor allem die USA selbst, weil Zölle Kaufkraft einschränken, Reallöhne sinken lassen und importierte Güter für die Produktion verteuern. Der EU-Kommissar klingt in Warschau weniger zuversichtlich als die Minister. Die Lage bleibe trotz der jüngsten Wende in Washington sehr unbeständig und unsicher, erklärt Dombrovskis. Er schafft zwar Raum für Verhandlungen, aber wir sollten nicht vergessen, dass 10% pauschale Zölle für fast alle Länder weiter bestehen und die USA außerdem ihre 25% Zölle auf Stahl, Aluminium, Autos und Autoteile nicht ausgesetzt haben. Falls Verhandlungen mit Washington scheitern, ist die EU-Kommission nach den Worten ihrer Präsidentin bereit, ihre schärfste Waffe einzusetzen und US-Dienstleistungen ins Visier zu nehmen. Wie Ursula von der Leyen im Interview mit der Financial Times erklärt, wäre etwa eine Abgabe auf Werbeeinnahmen von digitalen US-Diensten möglich. Wirtschaftskommissar Dombrovskis verweist in Warschau darauf, dass die EU im Handel mit Dienstleistungen mit den USA, anders als bei Waren, ein Defizit verzeichnet. Wenn wir über eine handelspolitische Reaktion diskutieren, müssen wir also natürlich auch Dienstleistungen einschließlich der digitalen berücksichtigen. Und wie wir von Kommissionsseite dargelegt haben, bleiben bei der Diskussion über weitere Gegenmaßnahmen alle Optionen auf dem Tisch. Dabei gibt Bundesfinanzminister Kukies allerdings zu bedenken, dass die schärfste Waffe der EU auch Europa selbst treffen könnte.
Bei den Digitalkonzernen müssen wir einfach vorsichtig sein, weil wir keine wirklichen Alternativen haben. Ich habe gestern wieder mit Wirtschaftsvertretern gesprochen, die mir berichtet haben, dass es schlichtweg keine Cloud-Anbieter, KI-Anbieter von der Skalierung gibt, auf die man ausweichen kann.
Kukies betont, dass sich die Bundesregierung im Zollstreit eng mit Brüssel abstimmt.
Unser Korrespondent Jakob Meyer, sonst in Brüssel unterwegs, berichtete aus Warschau vom EU-Finanzministertreffen. Das italienische Militär hat erneut 40 Migranten nach Albanien gebracht. Sie werden dort in einem gesicherten Flüchtlingslager untergebracht. Für wie lange, das ist zunächst eine juristische Frage, berichtet unsere Korrespondentin Lisa Weiß aus Rom.
Bei den ersten drei Versuchen haben italienische Richterinnen und Richter die Menschen zurück nach Italien geholt, wegen der unklaren Rechtslage. Der Fall wird momentan vor dem Europäischen Gerichtshof verhandelt. Aber diesmal soll alles anders werden. Denn diesmal hat Italien keine Migranten nach Albanien gebracht, die ihr Asylverfahren noch vor sich haben. Stattdessen sind es 40 abgelehnte Asylbewerber aus Italien, die in einem Lager in Albanien auf ihre Abschiebung in ihre Heimatländer warten sollen. Allerdings ist auch nicht klar, ob es momentan wirklich rechtlich möglich ist, Abschiebeeinrichtungen außerhalb der EU zu betreiben. Die EU-Kommission hat vor einiger Zeit angekündigt, das grundsätzlich möglich machen zu wollen. Eine solche Rechtsgrundlage dafür gibt es aber momentan noch nicht.
Italiens Regierung schickt wieder Migranten nach Albanien, Lisa Weiß berichtete. Bei uns geht es jetzt weiter mit Astrid Kretschmer.
RBB 24 Inforadio Sport.
Doris Fitschen starb am 15. März nach schwerer Krankheit im Alter von nur 56 Jahren. Sie war eine der wichtigsten Fußballerinnen Deutschlands, spielte 144 Mal in der Nationalmannschaft, wurde unter anderem viermal Europameisterin und war zuletzt die Chefkoordinatorin für Frauenfußball beim DFB. Heute nahmen zahlreiche Weggefährtinnen und Freunde Abschied in Frankfurt. Volker Hirth.
Strahlend blauer Himmel, ein Porträt mit einer strahlenden Doris Fitschen, daneben zwei riesige Blumengebinde, ein geschmücktes Rednerpult. Vor der Haupttribüne des kleinen Stadions am Brentanobad, dem Ort, an dem Doris Fitschen mit dem FFC Frankfurt große Erfolge erzielt hat. Gewürdigt wurde sie vor rund 600 Wegbegleiterinnen und Fans, unter anderem von der Generalsekretärin des Deutschen Fußballbundes, Heike Ulrich, als die wichtigste Kraft bei der Entwicklung im Frauenfußball. Eine stets loyale, freundliche, zugewandte Kämpferin, die ihren letzten Kampf gegen das Krebsleiden viel zu früh verloren habe.
Volker Hirth berichtete. Zum Tennis. Die deutschen Tennisspielerinnen haben das Finalturnier beim Billie Jean King Cup klar verpasst. Peter Sänger berichtet.
Den Haag war für die deutschen Tennisdamen keine Reise wert. Nachdem bereits gestern das Auftaktmatch der Billie Jean Cup Qualifikationsrunde gegen die Niederlande mit 0:3 verloren ging, machte es Jule Niemeyer im Auftaktspiel gegen Großbritannien nicht besser. Die 1,63 Meter große Sinead Cartel war zu stark. Mit 4:6 und 2:6 unterliegt die Dortmunderin. Mit dieser Pleite war klar, Deutschland kann nicht mehr Erster der Dreiergruppe werden, gehört somit nicht zu den 8 besten Teams fürs Finalturnier in China. Der Status Gruppenletzter war dann nach dem zweiten Einzel klar, als Tatjana Maria gegen Katie Boulter 6:1, 3:6 und 1:6 verloren hat. Somit auch die Niederlage gegen Großbritannien feststand.
Zum Radsport. Maximilian Schachmann hat bei der Baskenland-Rundfahrt die Chance auf den Gesamtsieg gewahrt. Der 31 Jahre alte Berliner vom Team Sudal Quickstep kam auf der vorletzten Etappe von Urduna nach Gernika mit dem Hauptfeld ins Ziel. Schachmann geht mit unverändert 30 Sekunden Rückstand als Zweiter der Gesamtwertung in die abschließende Königsetappe am morgigen Samstag. Den Tagessieg heute sicherte sich der Ire Ben Healy. Der Portugiese João Almeida geht im gelben Trikot als klarer Favorit auf den Gesamtsieg in den Entscheidungstag. Der deutsche Shootingstar Florian Lipowitz liegt als Dritter der Gesamtwertung ebenfalls noch im Rennen. Formel 1. Das McLaren-Duo hat beim Formel-1-Gastspiel in Bahrain den ersten Trainingstag dominiert. Der Australier Oscar Piastri holte sich die Tagesbestzeit, knapp dahinter vor WM-Spitzenreiter Lando Norris auf Platz 2. Die beiden McLaren-Piloten hatten bei den Übungsrunden einen deutlichen Vorsprung auf die Konkurrenz, die von George Russell im Mercedes angeführt wurde. Titelverteidiger Max Verstappen in der Vorwoche Sieger in Japan kam im Red Bull nicht über Rang 7 hinaus. Start des Rennens ist am Sonntag um 17 Uhr. Und noch Fußball. Gelingt RB Leipzig der Sprung auf Rang 4? Diese Frage wird heute Abend zum Auftakt des 29. Spieltags der Fußball-Bundesliga in Wolfsburg beantwortet. Auftakt in das Bundesliga-Wochenende. Spielbeginn ist 20.30 Uhr ausführlich live mitzuverfolgen in unserer Sendung Sportschau live und die beginnt um 7:45. Der Sport mit Astrid Kretschmer.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Irina Grabowski. Hallo. 2024 war ein sogenanntes Superwahljahr und in solchen Wahljahren ist zuletzt auch immer wieder beobachtet worden, dass es einen Anstieg an politisch motivierten Straftaten gibt. Nur in Brandenburg war dieser Anstieg 2024 enorm. Nico Hecht aus unserer landespolitischen Redaktion ordnet im Gespräch ein, was die Innenministerin in Potsdam heute an Zahlen vorgelegt hat.
Ja, es liegt eine Rekordzahl vor bei den politisch motivierten Straftaten tatsächlich. Also so wie die Polizei zählt, das macht sie seit 2001 und seitdem war die Gesamtzahl noch nie so hoch wie letztes Jahr. Also wir sprechen da von knapp 6.800 Taten insgesamt letztes Jahr. Das ist dann auch nochmal ein enormer Anstieg im Vergleich zum Jahr davor, 23. Da waren es etwa 4.000 Straftaten und das sind zu einem großen Anteil Taten im Zusammenhang, du hast es gesagt, zu den vielen Wahlen. In Brandenburg gab es ja mit der Landtagswahl dann ja auch nochmal mehr Wahlkampf für die Parteien und auch für die Bürger, mehr abzustimmen als etwa zum Beispiel in Berlin.
Was sind das im Wahljahr für Straftaten?
Ja, also wir sprechen von dem typischen Bärtchen anmalen auf den Plakaten, aber Polizei und Innenministerin sind eben auch besorgt, weil die Zahl der Gewalttaten tatsächlich im politisch motivierten Bereich auch zugenommen hat. Innenministerin Katrin Lange hat das heute so auch formuliert.
Da geht es darum, dass eben zum einen Plakate beschädigt wurden, dass es aber eben auch Angriffe auf Mandats- und Amtsträger oder Wahlhelfer gibt. Und das ist eine sehr bedenkliche Entwicklung, unabhängig von dem Wahljahr oder nicht. Wir haben ja irgendwann Wiederwahlen. Und von daher muss man schon sagen, dass die Entwicklung, die politische Auseinandersetzung dahingehend ist, dass wir hier eine Verrohung an der Stelle haben.
225 Gewalttaten letztes Jahr, davor waren es 174. Wir haben ja letztes Jahr da auch teilweise erschreckend brutale Angriffe auch bundesweit gesehen auf Mandatsträger, auf Politiker, auf Wahlkämpfer. Das bewegt sich Gott sei Dank in Brandenburg auf einem ganz niedrigen Niveau. Zwei solcher Angriffe sind natürlich zwei zu viel. Ja, wichtig ganz sicher dabei, wo die Schwerpunkte liegen. Und das sind ganz klar die rechtsmotivierten Straftaten. Insgesamt machen die mehr als die Hälfte aller Taten aus und auch gut die Hälfte der Gewalttaten der politisch Motivierten ist rechtsmotiviert. Das waren 113 Gewalttaten letztes Jahr, 51 waren es von links letztes Jahr. Und wenn wir nochmal gucken bei den Straftaten insgesamt, wovon sprechen wir da eigentlich? Die meisten Taten, das sind sogenannte Propagandadelikte, wiederum auch da die Rechtsmotivierten weit vorne und Propagandadelikte, das heißt also verbotenes Propagandamaterial wird da verbreitet oder es werden Kennzeichen verwendet oder zur Schau getragen auf T-Shirts zum Beispiel, die verboten sind und danach reihen sich dann in diese Top 4 der meist begangenen Taten nach der Propaganda dann noch die Sachbeschädigung ein, die Beleidigung und die Volksverhetzung.
Kürzlich hat ja die Brandenburger Beratungsstelle Opferperspektive von einem Höchststand an rechtsextrem, rassistischen und antisemitischen Gewalttaten gesprochen. Und da war von einer Rückkehr der sogenannten Baseballschlägerjahre, also der Anfang der 90er Jahre, die Rede. Wie findet sich das jetzt in der polizeilichen Statistik für 2024 wieder?
Na, wir haben ja eben schon den Schwerpunkt benannt und dazu gibt es auch den Hinweis, dass die Kriminalisten ähnliche Jugendgruppen wie solche in den Baseballschlägerjahren, in den 90er Jahren intensiv beobachten, auch wenn sie nicht so groß sind. Andere Experten haben auch schon beschrieben, dass da auch teilweise das gleiche Outfit benutzt wird, also Bomberjacke, Stiefel, Glatze. Das sind oft sehr, sehr junge Täter und solche, wo die Gewalthemmschwelle sehr niedrig steckt und die sich dann eben oft über das Internet, das ist dann wiederum neu, organisieren in dem Wissen aus den vergangenen Jahren, dass man mit eher festen Organisationsstrukturen, wie das früher in den 90er Jahren ja schon der Fall war, dann sehr viel mehr Angriffsfläche für die Sicherheitsbehörden bietet. Und da ist man dann heute einfach auf Täterschaft sehr flexibler aufgestellt, was es für die Polizei sehr viel schwieriger macht, diese Leute zu beobachten und zu bekämpfen.
Das war unser Landesreporter Nico Hecht. Und unsere Reporterin Juliane Kowolik, die ist in den letzten Tagen nicht von der Ringbahnbrücke hier am Funkturm, am Dreieckfunkturm weggekommen. Jeden Tag gab es da irgendetwas Neues zu berichten. Und heute Mittag sollte es ursprünglich schon losgehen mit dem Rückbau.
Sicherheitsbedenken haben aber noch einmal zu einer Verzögerung des Starts geführt, erklärt Ralf Brodel, Sprecher der Autobahn GmbH.
Um 11 Uhr hatten wir dann nochmal den Hinweis, dass es noch sicherer wäre, es geht dann um Sicherheit, noch sicherer wäre, wenn wir hier noch eine statische Unterstützung machen, dieser Zufahrtsrampe. Das haben wir gemacht, haben andere Arbeiten, laufen jetzt parallel, die haben wir jetzt vorgezogen, sodass wir auch in keinen Verzug kommen.
Zu groß war die Gefahr, dass die Zufahrtsrampe einbrechen könnte oder zu große Betonteile unkontrolliert herunterstürzen könnten. Wenn die Zufahrtsrampe dann abgetragen ist, geht es an die eigentliche 120 Meter lange Ringbahnbrücke. Auch dort soll abgeknabbert werden und kein Teil oder die gesamte Brücke einstürzen. Ein Restrisiko bleibe aber weiterhin, so Brodel von der Autobahn GmbH.
Ausschließen kann man nie etwas. So, aber wir haben eine 99,9%ige Sicherheit.
Der Knabberbagger bringt die großen Betonteile runter auf die aufgetürmten Sandberge unter der Brücke. Sie werden dann vor Ort zerkleinert und mit Lkw abtransportiert. 11.000 Tonnen Bauschutt entstehen allein durch das Zerkleinern der Brücke. Die Brückenteile sollen in der Nähe recycelt und entsorgt werden. Trotz der Verzögerung heute bleibt die ausführende Autobahn GmbH beim ursprünglichen Zeitplan. Denn 70 Menschen arbeiteten Tag und Nacht auf der Baustelle, sagt Ralf Brodel.
Bei dem Enddatum wird es bleiben. Wir arbeiten hier ja die ganze Zeit mit Hochdruck dran.
Und so besteht weiterhin der Plan, dass in 7 Tagen die Ringbahnbrücke zerlegt und abtransportiert ist. In 2 Wochen sollen dann die Gleise geräumt sein und die S-Bahn hat dann 3 Tage Zeit, ihre Bahnanlagen wieder in Betrieb zu nehmen, damit wie geplant am Montag nach Ostern am 28. April die Ringbahn wieder fahren kann.
Und im Livestream auf YouTube lässt sich nachvollziehen, ob und wie es vorangeht mit dem Rückbau der Ringbahnbrücke. Brandenburgs Landeshaushalt sieht drastische Kürzungen vor. Städte und Gemeinden sagen jetzt aber, so geht das nicht. Sie drücken den Alarmknopf. RBB-Reporter Toni Schmidt.
Jens Graf, Chef des Städte- und Gemeindebundes, beziffert die Summe, die den Verwaltungen dann fehlt, auf 400 Millionen.
Alle gehen davon aus, dass sie Nachtragshaushalte machen müssen, dass dann irgendwann die Haushaltssperre kommt. Und Haushaltssperre bedeutet, dass an die lokalen Unternehmen auch keine Aufträge mehr verteilt werden können. Und dadurch wird eine Abwärtsspirale in Kraft gesetzt. Darauf wollen wir jetzt aufmerksam machen, dass der Landtag sich bewusst ist, welche Auswirkungen gerade diese Kürzungswelle auf die Städte und Gemeinden und damit auf alle Bürger und alle Unternehmen im Land Brandenburg haben wird.
An der Basis sollen es die Kommunen richten. Der Fantasie, was teurer und was gestrichen wird, seien keine Grenzen gesetzt, so Wiebke Shahin-Connolly, Bürgermeisterin von Zossen.
Wir müssen die Förderung für Vereine kürzen. Wir müssen auch Tatsache an unseren Ausstattungen in den Kitas und in den Schulen heran. In meinem Haushalt sind 2 Dorfgemeinschaftshäuser eingeplant und dann zu sagen, Leute, es tut mir leid, wir können es einfach nicht. Das wird schwer.
Und nebenan in Königs Wusterhausen bei Bürgermeisterin Michaela Wiczorek sieht es ähnlich aus.
Dann müssen wir Gebühren erheben dafür, dass jemand einen Hund anmeldet oder abmeldet. Dann müssen wir Gebühren erheben für Parken. Dann müssen wir Gebühren erheben für Verpackungssteuer, Übernachtungssteuer. Und wir feiern entweder Ostern oder den Weihnachtsmarkt. Andere Kommunen werden sagen, gar nicht mehr.
Wohlgemerkt, wenn der Haushalt so kommt, wie jetzt geplant. Denn den Kommunen werden Gelder gestrichen. Und von Einnahmen, die sie generieren, sollen sie mehr an das Land abgeben, entgegen der bisherigen Finanzpraxis, mit der sie geplant haben. Der Städte- und Gemeindebund will klagen, wenn der Haushalt so Gesetz wird. Jens Graf.
Wenn es jetzt so weitergeht, dass es der Finanzverfassung des Grundgesetzes widerspricht oder dass Beteiligungsverfahren nicht richtig durchgeführt worden sind, da schließen wir das jetzt nicht mehr aus, dass wir dann auch gerichtliche Schritte in Erwägung ziehen.
Ja. Da droht der Landesregierung aus SPD und BSW Ungemach. Österreich hat gestern die Grenzen dicht gemacht zum Schutz vor der Maul- und Klauenseuche in Ungarn und der Slowakei. In Brandenburg hat es nach dem Ausbruch in Hönow im Januar keine weiteren Fälle gegeben. Über die strengen Maßnahmen damals wird noch immer diskutiert, hat RBB-Reporterin Felicitas Montag erfahren, auf einem Ziegenhof.
Seit kurzem leben wieder Tiere auf dem Ziegenhof von Jürgen Teut in Schöneiche. Vor 3 Monaten wurde seine gesamte Herde wegen der Maul- und Klauenseuche vorsorglich getötet. Infiziert waren die rund 60 Ziegen, Schafe und Rinder aber nicht. Deswegen sieht er die Keulung noch immer kritisch. Der 62-Jährige hätte sich stattdessen eine bessere Kommunikation und ein schnelleres Handeln der Behörden gewünscht.
Man hätte hierher kommen müssen, gleich am Freitag früh und den Laden erstmal dicht machen. So, dann hätte man die Tiere proben können und dann über das Wochenende entscheiden, nee, sind, ja, nein, dann wären die Proben alle so und dann wäre es gut gewesen. So, und dann hätte man Präventivmaßnahmen einzäunen, alle Desinfektion hätte man halt machen können.
322 Tiere wurden laut Brandenburgs Landwirtschaftsministerium wegen der MKS getötet. Ministerin Hacker-Mittelstädt verteidigt die Maßnahme, auch weil die Seuche gerade in Osteuropa wütet.
Wenn MKS ausbricht, müssen wir schnell reagieren und ich halte es für sehr sinnvoll, dass wir diese Maßnahme getroffen haben. Gucken wir uns die Slowakei und Ungarn aktuell an. Da reden wir nicht von 300 Tieren, da reden wir von mehreren tausend Tieren, die aktuell getötet und unschädlich beseitigt wurden.
Brandenburg ist seit 3 Monaten MKS frei. Bis auf einen letzten Sperrkreis, 6 Kilometer rund um den Ausbruchsort in Hönow. Die sogenannte Containment Zone sollte eigentlich nur bis heute gelten. Die Zone ebenfalls als MKS-frei eingestuft werden. Doch dazu kommt es nicht. Es fehlt noch grünes Licht von der Weltorganisation für Tiergesundheit, kurz WOHA.
Die MKS ist insbesondere gerade in Ungarn und in der Slowakei sehr stark am Wüten. Ich gehe davon aus, dass die WOHA mehr zu tun hat als sonst, gerade aufgrund des Seuchengeschehens und wir deswegen erst nächste oder übernächste Woche darüber informiert werden, ob wir die 6 Kilometer aufheben dürfen.
Sagt Brandenburgs Landwirtschaftsministerin Hanka-Mittelstädt. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Irina Grabowski. Den Tag können Sie auch als Podcast in der ARD-Audiothek abonnieren.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Zunächst eine Gefahrenmeldung von der A20 Rostock Richtung Kreuz Uckermark. Zwischen Pasewalk Süd und Prenzlau Ost Behinderungen an einer ungesicherten Unfallstelle. Auf der B96A Schönefeld Richtung Treptow gibt es zwischen dem A113 Anschluss Schönefeld Süd und der Alexander-Meißner-Straße in Bohnsdorf Behinderungen. Hier läuft ein Feuerwehreinsatz, nur eine Spur ist frei. Zum Stadtverkehr Berlin Westend. Die Königin-Elisabeth-Straße ist zwischen Knobelsdorf-Straße und Kaiserdamm Richtung Messegelände gesperrt. Da gab es einen Unfall. Und bei der S-Bahn beginnen heute Abend gegen 22 Uhr umfangreiche Bauarbeiten. Die Linien S3, 5, 7 und 9 sind bis 21. April zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz unterbrochen. Die S3 entfällt zusätzlich zwischen Erkner und Ransdorf bis 4. Mai und die S5 zwischen Strausberg und Strausberg Nord bis 25. April. Allen unterwegs, gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 19.30 Uhr mit Patrick Buchmüller. Die Abrissarbeiten an der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg sollen im Laufe des Abends beginnen. Ursprünglich sollten die Arbeiten am Mittag anfangen. Laut Autobahn GmbH musste die Brücke aber nochmal abgestützt werden. Von der Baustelle Juliane Kowolik, RBB 24.
Der sogenannte Knabberer, ein großer Bagger mit hydraulischer Betonzange, soll auch anfangen, die Zufahrtsrampe zur eigentlichen Ringbahnbrücke Stück für Stück abzubauen. Er meißelt und reißt dafür Betonteile aus der Brücke und legt sie dann auf das Fallbett, die großen Sandhaufen unter der Brücke. Dort werden sie zerkleinert und abtransportiert. Am 25. April soll alles fertig sein, 3 Tage später die Ringbahn wieder fahren.
CDU-Chef Merz soll voraussichtlich am 6. Mai zum Bundeskanzler gewählt werden. Laut übereinstimmenden Medienberichten sind die Vorbereitungen dafür in vollem Gange. Der Berliner Tagesspiegel berichtet, dass für den Tag vorher Sitzungen der Bundestagsfraktionen geplant sind. Voraussetzung ist aber, dass die SPD-Mitglieder in einer Online-Befragung für den Koalitionsvertrag stimmen. Bei der CDU ist für Ende April ein kleiner Parteitag geplant. Die CSU-Gremien haben gestern schon zugestimmt. Die Ukraine ist nach Ansicht der EU-Außenbeauftragten Kallas weit entfernt von einem Frieden. Kallas sagt in einem Interview mit dem ARD-Studio Brüssel, dass es erst Frieden geben müsse, bevor auch Schutztruppen in das Land entsandt werden können. Aus Brüssel, Laura Pickert.
Kallas weist darauf hin, dass es Klarheit braucht, was für einen Einsatz die Europäer wollen. Reine überwachungs- oder friedenserhaltende Missionen hätten in der Vergangenheit nur selten funktioniert. Sie plädiert deshalb für eine klare Abschreckung Richtung Moskau. Allerdings, so die EU-Außenbeauftragte, sollten die EU-Mitgliedstaaten selbst entscheiden, zu welchen Schritten sie militärisch bereit sind.
Die EU-Finanzminister stimmen sich in Warschau dazu ab, wie die Mitgliedsländer auf den verschärften Zollkonflikt mit den USA reagieren sollen. Bundesfinanzminister Kukis sagte zum Auftakt des Treffens, er habe den Eindruck, dass in Washington die negative Reaktion der Märkte verstanden worden sei. Es bestehe dort ein Interesse an einer Einigung. Mehrere Minister unterstützen den Kurs der EU-Kommission, die den USA weiter Verhandlungen anbietet, aber auch Gegenmaßnahmen nicht ausschließt. Der Brandenburger Bauernverband begrüßt Pläne, den Schutzstatus des Wolfes in Deutschland zu lockern. Der Wolfsbeauftragte Schreinecke sagte im RBB 24 Inforadio, das sei ein pragmatischer Weg, um Angriffe auf Nutztiere zu verringern. Er verwies auf Erfahrungen in der Schweiz. Dort sei die Zahl der Wolfsrisse durch die Jagd deutlich zurückgegangen. Im Koalitionsvertrag der künftigen Bundesregierung ist vereinbart, den Schutzstatus von Wölfen herabzustufen. In Berlin-Moabit hat die Polizei einen Autofahrer gestoppt, der mit einer leblosen Frau auf dem Beifahrersitz unterwegs war. Laut Obduktion wurde die 57-Jährige stranguliert. Michael Ernst, RBB 24.
Gegen den festgenommenen Mann besteht aus Sicht der Ermittler dringender Tatverdacht, die 57-Jährige getötet zu haben. Bei der Kontrolle wurde bei ihm außerdem ein Atemalkoholwert von rund 4 Promille festgestellt. Der Besatzung eines Funkwagens war der Autofahrer in der Ottostraße aufgefallen, weil er sehr langsam unterwegs war. Auf dem Beifahrersitz entdeckten die Beamten dann die Frau.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Aktuell in Berlin-Marzahn 14 und in Frankfurt-Oder 11 Grad. In der Nacht dann wechselnd bis stark bewölkt, meist trocken, minimal 10 bis 7 Grad. Morgen zunehmend freundlicher mit Sonne, 17 bis 20 Grad. Am Sonntag nach Sonne auch wieder Wolken, dazu dann auch Schauer oder Gewitter, bis 24 Grad. Die Zeit 19:34 Uhr.
RBB 24 Inforadio Podcast.
Boxen, Jiu-Jitsu, Kampfsport hält fit. Was aber, wenn es um mehr geht und der Kampfsport politisch genutzt wird? Junge Männer trainieren für Überfälle und den großen Systemumsturz. Experten beobachten, wie sie sich überall in Deutschland organisieren. In erstmal harmlos anmutenden sogenannten Active Clubs. Sicherheitsbehörden warnen vor neuen rechtsextremen Netzwerken. SWR-Reporter Florian Barth hat versucht, in die Szene einzutauchen. Er erzählt, wie sich solche Kampfsportclubs organisieren, wie gefährlich sie wirklich sind und was Adolf Hitler damit zu tun hat. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Lukas Waschbüsch. Hallo Florian.
Hallo.
Und wir starten im vergangenen Sommer in Leipzig beim Christopher Street Day.
Vor dem Hauptbahnhof in Leipzig sind tausende Menschen an diesem heißen Sommertag unterwegs gewesen. Und im Inneren des Bahnhofs wurden schon am frühen Morgen eine Gruppe von rechtsextremen Neonazis eingekesselt. Die rechtsextremen Neonazis sind nach Leipzig angereist, um gegen den CSD zu demonstrieren. Im Sommer 24 wurde häufig, vor allem in Ostdeutschland, aufgerufen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A10, der östliche Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Marzahn und Hellersdorf sind Leute auf der Standspur.
Im Sommer 24 wurde häufig, vor allem in Ostdeutschland aufgerufen, gegen den Christopher Street Day zu demonstrieren. Und in diesen Gruppen wurde dazu aufgerufen, zum Beispiel nach Leipzig zu kommen.
Der Christopher Street Day ist für viele ein Festtag im besten Sinne des Wortes. Ein Tag, an dem Schwule, Lesben und alle anderen, die nicht der heterosexuellen Norm entsprechen, unbeschwert gemeinsam auf die Straße gehen können und für Anerkennung demonstrieren. Diese Unbekümmertheit hat heute in Leipzig allerdings gefehlt. Rechtsextreme hatten eine Gegendemonstration angekündigt.
Die erste Demo gegen einen Christopher Street Day gab es letzten Sommer im Bautzen. Da gab es auch Bilder von vor allem jungen Männern, die martialisch aufgetreten sind, haben dagegen demonstriert, haben die Demo-Teilnehmer bedroht. Und in Leipzig wurden die Rechtsextremen ziemlich zeitig eingekesselt, konnten also gar nicht demonstrieren. Ich bin dort auch hingereist, um mir dieses Phänomen anzuschauen. Und dort hat man auch T-Shirts gesehen mit dem Slogan Active Club, Get Active, also werde aktiv.
Get Active, hast du gesagt. Active Club, das klingt ja erstmal nach Sportbegeisterung und nicht unbedingt nach Rechtsextremismus. Wie genau sehen diese T-Shirts aus?
Das Logo der Active Clubs, so ist es auch auf den T-Shirts zu sehen, ist quasi ein Kreuz. Da steht drunter Active Club oder AC. Meist ist da ein Messer drauf zu sehen und drei Pfeile. Und wichtig dabei ist zu sagen, dass dieser Dolch zu sehen ist, laut Experten an den Dolch der Hitlerjugend erinnert.
Okay, und jetzt mal abgesehen von den grafischen Elementen, was steckt denn hinter diesem Slogan Get Active und was sind denn eigentlich diese sogenannten Active Clubs?
Active Club Get Active soll quasi junge Männer, vor allem Männer, dazu motivieren, zusammenzukommen, gemeinsam Sport zu machen, gemeinsam fit zu werden, ihre Männlichkeit zu finden und sich in Kleingruppen bundesweit, weltweit zusammenzufinden und Sport zu machen, wandern zu gehen, zu trainieren, im öffentlichen Raum zu trainieren, aber auch in Fitnessstudios. Mhm. Und der gemeinsame Nenner ist, gemeinsam Sport zu treiben und fit zu werden. In Deutschland beobachtet man die Active Club Bewegung seit letztem Frühjahr. Das heißt, da sind erste Telegram-Gruppen entstanden, wo dazu aufgerufen wurde, dass man zusammenkommen soll, um gemeinsam Sport zu treiben, um sich in der Gemeinschaft zu finden. Da gab es erst eine zentrale Gruppe und daraus sind dann Untergruppen entstanden, bundesweit.
Und du hast ja dieses Phänomen zusammen mit Kollegen genauer angeschaut und wolltest unter anderem rausfinden, was hinter diesen Active Clubs steckt. Wie seid ihr da gestartet?
Also im letzten Sommer sind wir auf dieses Thema gekommen, weil im Bundestag die Fraktion der Linken eine Anfrage gestellt haben im Kontext rechtsextremer Kampfsport, Active Clubs, die Frage an die Bundesregierung gestellt, wie gefährlich sind diese Active Clubs? im rechtsextremen Spektrum. Das war zum Zeitpunkt der Europameisterschaft und die Bundesregierung hat geantwortet und hat sich besorgt gezeigt. Was immer ein Hinweis ist, okay, man sollte sich das genauer anschauen. Und zum gleichen Zeitpunkt haben viele Experten angefangen davor zu warnen, dass es eine Bewegung ist, die aus den USA nach Europa schwappt und hier zum Problem werden könnte. Rechtsextreme haben schon immer Kampfsport betrieben, haben sich immer zusammengefunden. Jetzt sagt man, das ist ein neues Phänomen. Man versucht, nicht die Ideologie nicht so nach außen zu tragen.
Es soll nicht um Politik gehen. Es soll darum gehen, dass man weniger politisch agiert, um sich auch weniger zu streiten, um mehr Brücken zu bauen zwischen den verschiedenen rechtsextremen Gruppierungen.
Sagt Alexander Ritzmann, ein Experte, mit dem wir gesprochen haben vom Counter-Extremism Project. Er ist Politikwissenschaftler und er hat die erste Studie oder das erste Papier zur Strategie der Active Clubs auch in Deutschland veröffentlicht.
Hier geht es darum, ein Netzwerk von kampf- und gewaltbereiten Rechtsextremen aufzubauen. Davon bin ich überzeugt. Die Frage ist nur, bleibt das beim Faustkampf? Glauben die, dass ein Tag-X-Szenario so aussieht, dass man sich mit der Polizei auf der Straße einen Boxkampf liefert? Oder ist das eben vorgetäuscht, vorgeschoben und tatsächlich geht es um doch eine bewaffnete Miliz, eine bewaffnete Bürgerwehr?
Also was haben wir gemacht? Wir haben uns diese Gruppen angeschaut, wir haben uns gefragt, wer steckt dahinter? Wie viele Leute sind da eigentlich aktiv? Ist es wirklich ein neues Phänomen und wie gefährlich ist das wirklich?
Ihr habt euch für eure Recherche im Netz umgesehen, wie genau sich diese Gruppen über Messenger-Dienste austauschen. Was habt ihr da rausgefunden?
Also, das sagen auch Experten, dass man dahinter jetzt nicht nur lose Gruppen gefunden hat, sondern es wurde ein Active Club Germania als Übergruppe gegründet. Und darin wurde keine rechtsextreme Propaganda, sondern Dinge geteilt zum Thema Flüchtlinge, CSD, Anti-CSD-Bewegung, wie man sich das so vorstellen kann, wie man versucht, Menschen zu mobilisieren, die vielleicht eher dem rechtsextremen Spektrum nahestehen. Aber man hat jetzt keine klassischen rechtsextremen Symboliken gefunden, also keine Hakenkreuze oder ähnliches. Und dann wurden bundesweit Untergruppen gegründet und der Content geteilt. Und dadurch konnte man eine Fläche bespielen in einer Geschwindigkeit, die schon überraschend war. Es gab schnell Tausende von Followern und man konnte natürlich über diese Gruppen zum Beispiel den Aufruf, um nach Leipzig zu fahren und gegen den Christopher Street Day zu demonstrieren, in 16 Gruppen gleichzeitig teilen und damit mobilisieren und sagen, es geht eigentlich nur um Sport, aber es geht noch um mehr.
Und diese Gruppen, die, du hast es schon gesagt, vordergründig erstmal sich selbst darstellen als Gruppen, in denen es um Sport geht, wie präsentieren die sich?
Martialisch, junge Männer stehen eng zusammen, zeigen ihre Muskeln, sind tätowiert, zeigen aber nie ihre Gesichter, also die Gesichter sind verpixelt. Zum Teil kann man auch Musik finden, die schon auch dem rechten Spektrum zuzuordnen sein könnte. Immer geht's um Aktion, um sogenannte Banner Drops, also sich zusammenzufinden und eine Fahne zu spannen oder einen Banner von der Autobahn runterhängen zu lassen. Und dabei martialisch männlich aufzutreten. Das ist das, was es für mich ganz klar gemacht hat. Man sieht sie beim Trainieren, aber man sieht sie auch, wie sie ihre Muskeln zeigen, um zu sagen, wir sind da, wir stehen zusammen und vor uns muss man Respekt haben.
Du beziehst dich da jetzt auf das, was du in verschiedenen Messenger-Gruppen gesehen und gelesen hast, was da also Teilnehmer reingeschrieben oder reingeschickt haben. Darüber hinaus, wie hast du denn versucht, diesen Active Clubs näher zu kommen? Warst du da auch mal bei einem realen Treffen dabei?
Beim Anfang habe ich quasi erstmal nur beobachtet, was ist der Content, und dann wurde immer dazu aufgerufen, werdet aktiv, gründet eigene Active Clubs in eurer Region, ja. Kommt zusammen, wir geben euch das Material. Und dann habe ich mal geschaut, in Rheinland-Pfalz gibt es da einen Active Club, habe jemandem geschrieben, hey, ich würde gerne in Mainz Sport machen, aber die Studios, die ich hier finde, naja, die passen mir halt nicht, ne, politisch. Ich habe nicht gesagt, die sind mir zu links oder so, sondern ich habe gesagt, ja, ich fühle mich da nicht so wohl. Und dann hat man halt sofort eine Antwort bekommen, ja, super, dass du aktiv werden willst. Leider haben wir jetzt in Rheinland-Pfalz gerade keine Leute, aber wir vermitteln dich an jemand anderen. Und dann wurde ich vermittelt an den Active Club Taunus, aber dann nicht mehr über die öffentliche Gruppe, sondern eine Privatperson.
Okay.
Und der hat erstmal ganz unverbindlich geschrieben, ja, wie wir trainieren mit unseren Jungs, 3-4 Mal die Woche, Jiu-Jitsu, woran ich ein Interesse hätte. Und dann haben wir so ein bisschen geplaudert und zwar ganz unverbindlich, nicht politisch.
Dein Kontakt, was hast du so über den rausgefunden?
Wie gesagt, auf den ersten Blick waren es ganz nette Nachrichten, unverbindlich, hat mir auch Sprachnachrichten geschickt, wo und wann sie trainieren. Wenn man sich die Person genauer angeschaut hat, hat man schon in seinem Profilbild gesehen, er posiert in einem Wald und von hinten fotografiert und auf dem Arm hat er das Logo der sogenannten Misanthropic Division, einer international agierenden Neonazi-Gruppe, mit Verbindung zur Atomwaffendivision, gegen die auch schon weltweit ermittelt wurde. Und auf dem zweiten Bild trägt er eine Sturmmaske. Und da fragt man sich dann schon, okay, geht's hier nur einfach um ein bisschen Kampfsport, ja, oder geht's um mehr? Und das Besondere bei ihm war, und das finde ich schon auch bedenklich und besorgniserregend, er hat mich ja nicht eingeladen, um in einem öffentlichen Park ein bisschen zu boxen, sondern er hat mich eingeladen in ein Kampfsportstudio nach Oberursel in der Nähe von Frankfurt zu kommen. Also in ein normales Kampfsportstudio, das ist ein ganz unverbindlicher Ort. Und dahin lädt er dann Leute ein, mit denen er trainiert. Und bei unserer Recherche ist es dann aufgefallen, dass sich hinter seinem Nutzernamen andere Profile verbergen. Und dann schaut man weiter und dann sieht man, okay, er hat einen rechtsextremen Podcast, den er auf YouTube veröffentlicht seit Jahren. Sein Twitter-Profil ist voll mit rechtsextremen und schwulenfeindlichen Inhalten. Experten sagen auch immer wieder, alter Wein, neuen Schläuchen. Das heißt, eingesessene Rechtsextreme versuchen über Active Clubs an neue Interessenten heranzukommen.
Es gibt also sogenannte Active Clubs, hinter denen offenbar Leute stecken, die schon länger in der rechtsextremen Szene unterwegs sind. Gleichzeitig hast du ja vorhin schon gesagt, dass es ein vergleichsweise neues Phänomen hier in Deutschland ist. Wie ist dieses Phänomen denn entstanden?
Der Ursprung der Active Clubs kommt aus den USA.
Die Vorstellung wurde erstmals im 2020 von Robert Rundle konzipiert, einem Leiter in der Rise Above-Bewegung. Seine Idee war es, eine neue Version von White Nationalism zu erschaffen, den White Nationalism 3.0.
In Deutschland hat sich Jessa Melea vom Think Tank CEMAS als eine der ersten die deutschen Gruppen angeschaut und hat festgestellt, dass diese Strategie, die in den USA ihren Ursprung hat, auch in Deutschland quasi versucht wird anzuwenden, um über diese harmlosen, unpolitischen Sportgruppen Menschen zu radikalisieren.
Die Gruppen sind dezentralisiert. Sie sind über Messaging-Apps vernetzt, aber sie rekrutieren vor Ort. Diese Struktur ist ein Teil ihrer neuen Strategie, die darauf konzentriert, Störungen durch die Polizei zu behindern.
Patrick Schröder, ein deutscher Rechtsextremist, gilt als Importeur und Ideengeber der Active Club Strategie in Deutschland. Das liegt daran, dass er in einer Szene-Zeitschrift Nationaler Sozialismus heute einen Text veröffentlicht hat, wo er für die Active Club Strategie wirbt. Und darin hat er einfach aus meiner Sicht den Text aus den USA ins Deutsche übersetzt und veröffentlicht. Deswegen sagt man, er hat es nach Deutschland gebracht.
Das heißt, Patrick Schröder ist einer der Köpfe hinter dieser Obergruppe, die ihr gefunden habt, und damit auch hinter diesen Untergruppen?
Das ist ja schwer nachzuweisen, wer diese Gruppen gegründet hat. Da muss man auch immer aufpassen, wem man solche Sachen zuschreibt und wie anerkannt Patrick Schröder in der Szene ist. Viele Experten sagen, ja, Patrick Schröder ist ja eigentlich so eine Figur. Ob er diese Gruppen gegründet hat, dafür gibt es keine Belege, und eine Presseanfrage dazu hat er nicht beantwortet.
Jetzt haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, diese Active Clubs, die werben mit Freizeitaktivitäten, ganz viel auch mit Kampfsport, mit Stärke, mit Muskelkraft. Du hast es eben schon angeteased, aber ich würde es gerne hier nochmal aufgreifen. Warum diese Verbindung zum Kampfsport?
Also schon im Dritten Reich ging es immer darum, gemeinsam den Körper zu stärken und sich auch für den Kampf bereit zu machen. Und natürlich auch diese Männlichkeitssache. Also Hitler war ein großer Fan des Boxsports und auch von Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu ist eigentlich eine Kampfsporttechnik, die aus Japan kommt, aber Hitler hatte eine Faszination für diese Art von Kampfsport, und der Mann, mit dem ich Kontakt hatte über die Active Clubs, hat genau diese Art von Kampfsport trainiert. Ist das ein Zufall? Könnte Zufall sein, aber wahrscheinlich nicht.
Wie ist das denn? Machen die Mitglieder von diesen sogenannten Active Clubs den Kampfsport nur unter sich oder treten die auch bei offiziellen Wettkämpfen an? Was haben euch da Expertinnen und Experten gesagt?
Es geht bei Active Clubs jetzt nicht darum, dass man sich als Verein zusammenfindet und jetzt bei normalen Kampfsportveranstaltungen auftritt. Aber wenn man sich die Akteure anschaut, wie den Mann, mit dem ich Kontakt hatte, dann sieht man, okay, der wirbt für Active Clubs, er ist in einem normalen Studio und er tritt auch bei internationalen Kämpfen auf. Da sieht man natürlich seine rechtsextremen Tattoos nicht, weil er langärmelige T-Shirts trägt, langärmelige Hosen. Also man will natürlich die Techniken und die erlernten Skills natürlich auch testen und sucht natürlich dann auch richtige Kämpfe, richtige Gegner und tritt auch bei nationalen oder internationalen Events auf. Und es ist jetzt kein Phänomen nur bei den Active Clubs, das sieht man immer wieder. Auch bei anderen neonazistischen Organisationen wie den Hammerskins gibt es einzelne Akteure, die auch bei großen öffentlichen Kampfsportveranstaltungen auftreten. Und gerade in Ostdeutschland ist es immer wieder ein Phänomen, dass man Männer mit Verbindungen in die rechtsextreme Szene auf sehr prominenten, stark beworbenen Veranstaltungen antrifft.
Also es gibt offenbar schon sehr lange eine Verbindung zwischen Rechtsextremismus und Kampfsport. Du hast gesagt, dass es darum geht, bereit für den Kampf zu sein. Machen wir es mal konkret. Was sagen denn Experten wie Alexander Ritzmann vom Counter-Extremism Project? Um welchen Kampf geht es der rechtsextremen Szene da genau?
Ja, es geht darum, am Ende in der Lage zu sein, Interessen mit Gewalt durchzusetzen.
Das Ziel der Active Clubs ist, rechtsextreme Milizen, gewaltbereite Milizen aufzubauen und sich auf den sogenannten Tag X vorzubereiten, also den Tag des Umsturzes.
In den USA wird gesagt, wir haben im Moment noch keine politische Partei, die unsere Auffassungen vertritt. Also die Republikaner sind für die viel zu weich, viel zu links. Man braucht aber dann, wenn man eine rechtsextreme Partei hat, eine Miliz, die die Straßenkämpfe durchführt. Man sieht so Bürgerkriegsszenarien. Man orientiert sich zum Teil an den 1920er Jahren in Deutschland.
Hitler war es schon wichtig, Kleingruppen aufzubauen oder die SA aufzubauen, die den politischen Gegner angreift und den Kampf auf der Straße sucht und dafür wehrhaft zu sein, auf den Tag X hinzuarbeiten, für den Umsturz hinzuarbeiten, für ein anderes politisches System zu erreichen.
Also die Grundidee von diesen Active Clubs, die gibt's schon lange. Was ist denn nach Einschätzung der Experten wie Alexander Ritzmann das Neue an ihnen?
Dass man versucht, in erster Linie unpolitisch aufzutreten. Es soll erstmal nicht um Ideologie gehen. Jeder soll sich damit identifizieren können, sich gemeinsam zum Sport machen, zum Wandern, für kleinere Aktionen zu treffen, sich zu vernetzen.
Im Kern ist es eine Wolf-im-Schafspelz-Strategie. Also gewaltorientierte Rechtsextreme trainieren, bereiten sich auf Gewalt vor, aber tun so, als würden sie nur Sport machen.
Wie Alexander Ritzmann so schön gesagt hat, mit dem wir gesprochen haben, um erstmal zu rekrutieren und dann die Leute zusammenzubringen. Und die Kaderschulung findet aber woanders statt. Also nicht wie bei anderen Kleinstparteien, wo das zusammengeht, sondern hier will man quasi über eine Männlichkeitsverständnis über den Sport unpolitisch daherkommen. So die Strategie aus den USA.
Faschismus soll Spaß machen. Man konzentriert sich auf Sport miteinander, zumindest in der öffentlichen Darstellung. Man will Grenzen bzw. Brücken bauen zwischen verschiedenen rechtsextremen Gruppierungen. Und man will die Sicherheitsbehörden in die Irre führen. Die sollen den Eindruck haben, hier sind einfach nur ein paar Rechte, die Sport machen. Das ist zwar nicht toll, aber das ist ja nicht illegal.
Und ich bin der Meinung, dass es in Deutschland sehr schnell gekippt ist in den Gruppen, gerade in Ostdeutschland. Gerade in Ostdeutschland wurde es sehr schnell sehr radikal.
Und woran machst du das fest?
Man hat versucht, das mit hippen Videos und tätowierten sportlichen Männern aufzubauen. Und ich bin der Meinung, dass es in Ostdeutschland letzten Sommer in den ostdeutschen Gruppen sehr schnell gekippt ist zu klaren Demonstrationsaufrufen, zu klaren Symboliken, zu rechtsextremen Flyer-Aktionen.
Wie viele Mitglieder haben denn die Active Clubs in Deutschland aktuell? Weißt du das? Hast du das recherchieren können?
Das ist schwer zu sagen. Also der Active Club Germania und die lokalen Untergruppen in allen Bundesländern haben zwischen 500 und mehreren tausend Mitgliedern. Und das sagen die Experten auch, wenn es darum geht, dieses Phänomen einzuschätzen, dass man sich auch fragen muss, oder es gab auch die Kritik während der Recherche, überbewertet man das nicht? Wird daraus jetzt nicht ein Hype? Ja? In den Gruppen haben die Active Clubs dann selber die Presseberichterstattung über ihren Active Club prominent dann gepostet und weiterverteilt quasi. Hey, schaut mal her, wir sind so cool, dass sogar die Sicherheitsbehörden über uns sprechen.
Gibt es denn auch Verbindungen zwischen der AfD, die ja in Teilen als rechtsextrem eingestuft ist, und diesen Active Clubs? Was hat eure Recherche da gezeigt?
Darauf habe ich keine konkrete Antwort, ob es da jetzt personelle Überschneidungen gibt oder ob AfDler jetzt im Active Clubs aktiv sind. Aber was man sieht, auch die Jugendorganisation der AfD trifft sich zum Teil zu Kampfsporttrainings oder im Brandenburger Wahlkampf hat die JA ein Video gedreht, wo jemand im Boxstudio trainiert. Oder in Baden-Württemberg gab es mal Werbung, um sich für ein Kampfsporttraining oder ein Boxtraining zu treffen. Aber das wird jetzt nicht so öffentlich beworben. Das macht man halt eher über andere Gruppen. Also die AfD veranstaltet jetzt nicht selbst Kampfsportveranstaltungen oder Trainings.
Lass uns kurz vorm Abschluss nochmal kurz auf das Gefahrenpotenzial dieser Clubs schauen und auf das, was da folgen kann, auf rechtsextreme Gewalt. Wie groß ist denn die potenzielle Gefahr, die mit den Active Clubs einhergeht?
Das ist im Moment schwer zu sagen, weil man nicht weiß, wie viele Mitglieder diese Active Clubs haben. Aber Alexander Ritzmann, einer unserer Experten, hat immer ganz klar darauf hingewiesen, dass diese Active Clubs gefährlich sind und dass die Behörden da genauer hinschauen sollten, weil es eine Gefahr ist.
Was machen denn die Behörden dagegen? Gehen die schon irgendwie dagegen vor?
Diese Frage kann ich nicht konkret beantworten. Ich kann nur sagen, dass die Sicherheitsbehörden es auf den Schirm haben seit letztem Jahr, darauf hingewiesen haben. Und das zeigt ja, dass sie die Gefahr sehen. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie auch diese Gruppen zumindest anschauen. Ob darüber hinaus was passiert, kann ich nicht beantworten. Und sonst beschreiben halt alle das Phänomen, aber machen auch keine Angaben zu Mitgliedern oder wirklichem Gefahrenpotenzial.
Vielen Dank, Florian.
Danke, dass ich euch davon erzählen konnte.
Florian Barth von der SWR Recherche Unit über sogenannte Active Clubs. Zusammen mit seinem Kollegen Kai Laufen hat er sich auch angeschaut, wie die rechtsextreme Szene in anderen Ländern Nachwuchs rekrutiert. Zum Beispiel in den USA und in Frankreich. Und zwar für den SWR-Podcast Das Wissen. Autor dieser Folge ist Niklas Münch. Mitgearbeitet hat Claudia Schaffer. Produktion: Jakob Böttner, Christine Frey, Alexander Gerhardt, Laura Picerno und Marino Elzwila. Redaktionsleitung: Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Lukas Waschbüsch. Wir hören uns.
Morgen im RBB24 Inforadio.
Ein Krieg, der nicht endet. Ein Aggressor, der nicht nachgibt. Und ein Partner, der plötzlich zögert. Während die Ukraine ums Überleben kämpft, sucht der bisherige Hauptverbündete USA die Nähe zu Moskau. Wird Kiew fallen gelassen? Oder gibt es noch Hoffnung auf einen gerechten Frieden? Fragen an Oleksiy Makeyev, den Botschafter der Ukraine in Deutschland. Morgen um 12.33 Uhr hier bei uns im RBB24 Inforadio.
Matthai fragt. Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Auf der B96A Schönefeld Richtung Treptow gibt es zwischen dem A113 Anschluss Schönefeld Süd und der Alexander-Meißner Straße in Bohnsdorf Behinderungen wegen eines Feuerwehreinsatzes. Hier ist nur eine Spur frei. Zum Stadtverkehr Berlin Westend. Die Königin-Elisabeth-Straße ist zwischen Knobelsdorfstraße und Kaiserdamm Richtung Messegelände gesperrt. Dort gab es einen Unfall. In Rummelsburg, die Nöldnerstraße, ist zwischen Lück und Stadthausstraße wegen Bauarbeiten bis Montag gesperrt. Aktuelles zur S-Bahn. Auf der S1 gibt es nach einem Polizeieinsatz noch Verspätungen und Ausfälle. Und gegen 22 Uhr beginnen bei der S-Bahn umfangreiche Bauarbeiten. Die Linien 3, 5, 7 und 9 sind bis 21. April zwischen Ostbahnhof und Alexanderplatz unterbrochen. Die S3 entfällt zusätzlich zwischen Erkner und Ransdorf bis 4. Mai und die S5 zwischen Strausberg und Strausberg Nord bis 25. April. Auf den betroffenen Abschnitten fahren dann Busse statt Bahnen. Allen unterwegs eine gute und sichere Fahrt.
RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Handelsstreit mit den USA hat China nachgelegt und ebenfalls erneut die Zölle erhöht. Von morgen an gilt ein Aufschlag von 125% auf US-Importe. Während sich die beiden größten Volkswirtschaften der Welt gegenseitig mit immer höheren Zöllen überziehen, arbeitet die EU an einer eigenen Strategie im Handelskonflikt. Beim Treffen der Finanzminister in Warschau ging es auch um Überlegungen, ob man die Tech-Konzerne aus den USA stärker zur Kasse bitten sollte.
So geschlossen, wie sie hier beim Fototermin stehen, so geschlossen will die EU auch auf Donald Trump reagieren. Für etwas Entspannung sorgen die 90 Tage Pause bei einem Teil der Sonderzölle auf beiden Seiten des Atlantiks. Das ist ein erster Schritt in eine gute Richtung. Handelskriege kennen keine Gewinner. Alle verlieren. Und wenn die Verhandlungen doch nichts bringen, die EU-Kommissionspräsidentin äußert sich in einem Interview, benennt mögliche Gegenmaßnahmen und zeigt dabei ausdrücklich auf die großen US-Tech-Konzerne wie X oder Meta. Man könnte zum Beispiel eine Abgabe auf die Werbeeinnahmen digitaler Dienste erheben, so von der Leyen. Und dabei muss es nicht bleiben, Überlegungen, die US-Konzerne stärker zur Kasse zu bitten, gibt es schon länger. Das würde auf jeden Fall deren Chefs wehtun, die bei der Amtseinführung noch ganz in der Nähe des Präsidenten standen. Allerdings, so mahnt der deutsche Finanzminister, Maßnahmen gegen US-Unternehmen könnten auch deren europäische Kunden schmerzen.
Bei den Digitalkonzernen müssen wir einfach vorsichtig sein, weil wir es einfach wir keine wirklichen Alternativen haben.
Denn europäische Cloud-Anbieter oder KI-Dienste in dieser Größenordnung fehlen noch. Am Montag ist der Verhandlungsführer der EU, Handelskommissar Šefčovič, zu Gesprächen in Washington. Es dürfte ein durchaus selbstbewusster Auftritt werden. Europa ist bereit zu verhandeln, kommt aber nicht als Bittsteller, der einfach alles akzeptiert.
Die US-Politik bereitet auch der Kontakt.